Ja, hallo?
Hey Mille.
Ach, Thorsten, du bist. Ach, das ist ja cool. Na, wie
Ja.
geht's?
Oh, super. Das sind ja Erfolge.
Oh, hat's jetzt endlich geklappt, ja?
Ja, jetzt durften wir.
Ach, wie
Nee.
schön.
Und was macht der Tayo?
Ach ja, der kleine Wauzi, dem geht's ganz gut, ne? Der ist immer noch sehr wild, wenn man nicht irgendwie gefühlt ihn 5 Stunden am Tag beschäftigt, dann nimmt er hier die Bude auseinander, aber hält uns dann dementsprechend halt auch auf Trab und wir sind viel im Wald und das ist auch schön, ne, im ganzen Computeralltag und so.
Ja, super.
Ja, und das Wetter bei euch ist aber auch hoffentlich besser als hier.
Also wir waren gestern auf der Ostsee, also wir hatten traumhaftes Wetter, richtig tiefblauen Himmel und so richtig geile Wolken. Also das war schön, war richtig schön. Wir haben zwar keine Fische groß gefangen, aber.
Ja, ne, also irgendwann ist auch hier, ne? Jetzt schwärmst du mir aber zu viel. Jetzt hab ich auch Lust. Oh Mann. Du, aber ganz abgesehen davon, gut, dass du anrufst, weil ich habe jetzt auch neulich gesehen, wir haben irgendwie vor einer Woche oder so hat das angefangen. Wir haben super viel Resonanz bei Instagram vor allen Dingen zu unserer Bitcoin-Folge. Hast du es gesehen?
Nee, aber ich habe auch auf die Bitcoin-Folge auch extrem viel Resonanz bekommen. Ich glaube, ich habe das ja auch gleichzeitig als Mailing gemacht, ne? Und ja, es teilt sich ja total auf, ne? Also du hast die absolut totalen Fans, die dort sagen, ja, es gibt nur eine Richtung, und die anderen, die halt sagen, ja, Vorsicht, das ist die Mutter der Porzellankiste. Also der ein oder andere war dabei, der hat gesagt, also das sehen wir völlig falsch, das ist die Zukunft. Ich, wie gesagt, habe ja auch mehrfach betont, Nele, die
Ja.
Kristallkugel habe ich nicht. Nur wenn man halt letztes Jahr im Januar, Februar oder so investiert hat und hat sein Geld versechsfacht, wenn ich heute noch investiere, wenn ich eine Versechsfachung haben will, wenn ich der Stand heute irgendwo zwischen 35 und 40 würde herumkrebeln, also zwischen 35.000 und 40.000, dann müsste der, um die gleiche Rendite zu erzielen, müsste der ja irgendwo auf über 200.000 Dollar hochgehen. Das ist nicht unmöglich, um Gottes Willen. Ich weiß nur nicht, ob das zeitnah drin ist, sodass diese riesen Margen, die jetzt generiert worden sind, ob die jetzt so schnell nochmal zu machen sind. Und da habe ich so das Gefühl, da gehen etliche davon aus. Und da habe ich halt so meine Bedenken, ne?
Ja, hast du da irgendwie konkret dann auch Feedback halt bekommen, auch zu dem Mailing dann?
Ja, also wie gesagt, manche sehen das genauso, die fanden das Mailing auch gut. Und manche haben eben gesagt, ja, das mag auch sein. Und du wirst ja dann teilweise so, dann bist du ja halt wieder der alte Mann, ne? Das ist neue Zeit. Und das sind ja so die Dinge, die habe ich irgendwo schon mal erlebt. Aber ich habe mal was ganz anderes gemacht, Nele, deswegen habe ich dich eigentlich angerufen.
Ja.
Ich habe da einen jungen Mann kennengelernt, beziehungsweise den kenne ich schon lange, das ist ein ITler. Der macht gerade seinen Master. Der sagt dann, ich hab das Interview auch aufgenommen. Das hatte ich mit dem vorher abgesprochen, weil der beleuchtet den Bitcoin mal, und das fand ich spannend, aus der technischen
Ja, wenn er ITler
Sichtweise.
ist, ne, also aus der
Ne?
Sicht würde
Das
mich das auch
nochmal.
noch mal echt interessieren, ja.
Und ich fand das, habe für einen Teil nach wie vor nicht verstanden, aber der hat mir auch viele Dinge erklärt, die mir da auch einen ganz anderen Zugang noch zu dem Thema gegeben hat. Und wie gesagt, fand ich unheimlich spannend. Ich habe euch die Tonspuren geschickt. Da sollten wir, hört mal rein, ob das halbwegs hörbar ist, weil das haben wir relativ live und aus dem Ärmel gestampelt, ob das irgendwo gut hörbar ist. Und das sollten wir vielleicht als Folge mal mit hochladen, weil das wirklich mal der
Okay.
Blickwinkel aus einer ganz anderen Perspektive ist, ne? Wie gesagt, von der technischen Seite her. Weil wir haben ja immer so diese Problematik mit ökologischem Fußabdruck und das kommt jetzt immer mehr ins Gespräch. Darauf geht er auch ein. Ja, hört es euch an und dann basteln wir eine Folge draus, weil
Ja, finde ich
wir haben
gut.
es ja festgestellt, ne, wir mit unserem Termin kommen zurzeit nicht so richtig zusammen, aber ich fand es spannend. Und
Ja, finde ich total cool.
wenn ihr es auch spannend findet, ladet es hoch. Ne?
Ja, finde ich super. Nee, dann würde ich sagen, dann schick einfach mal die Audiodateien rüber
Und hab ich schon gemacht. Müsstet ihr schon haben.
Okay, alles klar. Dann hören wir einfach rein und dann würde ich mich nochmal melden, Thorsten, ne?
Alles klar.
Und bis dahin dann viele Fische und so, ne?
Ja, danke.
Thorsten,
Radio, ne?
Mach ich. Bis dann. Ciao.
Alles klar. Tschüss.
Mythos aktuell.
Ich freue mich ganz besonders, heute jemand völlig anderem, der mit Geldanlagen im normalen Leben so bisher noch relativ wenig zu tun hatte, begrüßen zu können, weil das Thema Bitcoin hat uns doch in den letzten Tagen und Wochen und vor allem nach unserer Mythos aktuell doch etwas in Atem gehalten. Wir haben die ein oder andere Resonanz bekommen. Und heute möchte ich mal mit jemandem sprechen, wie gesagt, der mit der Geldanlage an sich relativ wenig zu tun hat, sondern der aus der IT kommt. Ich spreche heute mit Jakob Kratzmann, seines Zeichens IT-Forensiker. Jakob, bei dem Studiengang, da musst du mir dann nachher mal helfen, den kriege ich immer nicht so richtig über die Lippen, aber und mir geht es eigentlich mal, oder uns geht es darum, vielleicht auch mal darüber zu reden, was der Bitcoin so von der technischen Seite her ist, ob es vielleicht Systeme geben wird zukünftig, die besser sind. Und ja, Jakob, vielleicht fängst du kurz an und sagst noch mal kurz was zu deinem Studiengang. Und dann würde mich interessieren, ob du grundsätzlich zum Bitcoin überhaupt eine Meinung hast oder ob du den aus rein technischer Sicht betrachtest.
Ja, also genau. Hallo erstmal. Ja, ich studiere Cybercrime, Cybersecurity. Also auch ein sehr IT-lastiger Studiengang, logischerweise. Und erstmal, Thorsten, zu deiner Frage. Ja, prinzipiell habe ich schon eine Meinung zu Bitcoin. Ich finde an sich natürlich die Idee hinter den Bitcoin bzw. der Blockchain eigentlich ziemlich gut. Allerdings zeigt es sich in der Realität, dass sie halt doch extrem viele Nachteile hat. Und das sieht man vielleicht auch bei anderen Anwendungsbeispielen, dass es im Moment eher so der Fall ist, dass man neben diesen Anwendungsfall Cryptocurrencies für die Blockchain eher so nach Möglichkeiten sucht, diese Funktion, diese Technologie halt auch anderweitig zu verwenden.
Also ist mal ganz kurz, diese Technologie, die dem Bitcoin zugrunde liegt, ist gar nicht hauptsächlich für Kryptowährungen geschaffen worden.
Prinzipiell ist diese Technologie ja eigentlich vor allem durch den Bitcoin, also eben durch diese Kryptowährungen bekannt geworden. Aber die Ideen gab es ja prinzipiell schon vorher. Also das basiert quasi auf der Blockchain. Das kannst du dir vorstellen wie eine Kette von Blöcken beziehungsweise im technischen Sinn als Datensätze.
Mhm.
Und diese Datensätze werden quasi immer Block für Block ergänzt. Letztlich kannst du dir das als ein Buchführungssystem vorstellen, wo jeden Tag die Umsätze von einem Laden zum Beispiel eingetragen werden. Mhm. Der große Vorteil der Blockchain ist jetzt, dass dieses gesamte System dezentral funktioniert. Also das heißt, dass nicht nur der Ladenbesitzer zum Beispiel das Buch führt über seine Umsätze beispielsweise, sondern dass jeder, der mitmachen möchte, dieses Kassensystem bzw. dieses Buchführungssystem selbst kopieren kann und dementsprechend auch nachweisen kann, ob irgendjemand hier Fälschungen durchgeführt hat an dem gesamten System. Das wird unter anderem halt dadurch umgesetzt, dass jeder Block quasi ein Hashwert, nennt sich das, des vorherigen Blockes enthält.
Jakob, ein Hashwert des vorherigen Blockes. Da stoße ich schon an meine Grenzen.
Genau, also der Hashwert ist eigentlich ein ziemlich prominente Funktion, sage ich mal, in der IT, weil es natürlich dafür verwendet werden kann, bestimmte Datensätze, zum Beispiel einen Kasseneintrag oder eine Überweisung, in eine endliche Zeichenfolge umzuwandeln. Letztlich heißt es einfach nur, dass diese Hash-Funktion durch eine Einwegsfunktion quasi viele bestimmte Inhalte so umwandeln kann, dass sie kurz und knapp gespeichert werden kann. Und dementsprechend kann man das wiederum überprüfen. Letztlich kann man das vergleichen damit, dass man eine digitale Signatur hinterlässt. Also das ist quasi fälschungssicher, dieser Hash.
Also Fälschung Bitcoin-mäßig muss man sich grundsätzlich überhaupt keine Gedanken machen demzufolge.
Genau, also das ist natürlich der große Vorteil darin, also prinzipiell der große Vorteil darin, dass Fälschungen eigentlich nicht möglich sind. Eigentlich sage ich jetzt schon, es gibt natürlich trotzdem Möglichkeiten, Fälschungen durchzuführen. Die sind aber durch die dezentrale Struktur sehr, sehr unwahrscheinlich und mit einem teilweise extremen Aufwand verbunden. Mhm. Also das, genau, dieser Aufwand bezieht sich halt eben genau auf diesen Konsensmechanismus, nennt sich das. Also quasi, wie einigen sich die Leute, wie der nächste Block auszusehen hat. Also das kann man sich quasi wie vorstellen, wie in einer Demokratie, sage ich jetzt mal, dass dann abgestimmt wird, wie das neue Kassenbuch auszusehen hat, wie der neue Eintrag auszusehen hat. Und für diesen Konsensmechanismus gibt es halt unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Methoden, daran zu kommen. Der Bitcoin und die meisten Kryptowährungen verwenden einen sogenannten Proof of Work. Das basiert einfach nur damit, dass der Miner bzw. diejenigen, die diese Blöcke nämlich umwandeln und so in die Blockchain einschreiben, dass sie halt länger dort haltbar sind, sage ich mal, einen extremen Rechenaufwand durchführen müssen. Und das spiegelt sich halt leider in einem großen Nachteil wider, dass besonders viel Rechenpower und dementsprechend extrem viel Strom dafür anfällt.
Das ist ja das, was eigentlich beim Bitcoin so in den letzten Wochen oder so von den Bitcoin-Gegnern, ja, ob das jetzt Bitcoin-Gegner sind oder nicht, aber der ökologische Fußabdruck ist ja eigentlich das, was zum Beispiel Elon Musk, der sich ja erst hier eingeschaltet hat und als der große Förderer des Bitcoin hervorgetan hat. Und dann hat er gesagt, ja gut, eigentlich, man sollte seine Tesla mit dem Bitcoin kaufen können. Und jetzt ist er auf einmal auf die Idee gekommen, dass er als der umweltfreundliche Autoproduzent dann doch über seine Förderung des Bitcoins seinen ökologischen Fußabdruck versaut. Aber Jakob, kann dem das tatsächlich so neu gewesen sein? Weil ich frage deshalb speziell nach Elon Musk, weil man bei ihm ja schon gesehen hat, ne? Wenn er den Daumen gehoben hat, dann ging es nach oben und jetzt, wo er gesenkt hat, ging es erstmal nach unten. Das ist für mich immer so eine Geschichte, wo ich sage, wenn eine einzelne Person auf einen Markt einen dermaßenen Einfluss hat, da wächst bei mir die Skepsis.
Ja, also das geht mir genauso. Also wenn er wirklich plötzlich erst, wenn ihm erst plötzlich aufgefallen hat, er ist, dass der Bitcoin so umweltschädlich ist, dann sollte er doch ziemlich naiv sein, was ich sehr, sehr stark bezweifle. Warum er natürlich jetzt so gehandelt hat, weiß ich nicht. Vielleicht hat er ja selbst etwas investiert, keine Ahnung.
Ja, er investiert, definitiv. Ne? Also inwieweit er dort getradet hat, rein, raus, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist er investiert gewesen.
Das ist das wohl stimmt. Unstrittig. Also er hat es letztlich ja dann doch damit begründet, dass Tesla auch insgesamt auch erstmal warten will, bis Bitcoin bzw. Kryptowährungen natürlich mit grünem Strom oder halt mit anderen Mechanismen funktionieren. Nur gerade bei Bitcoin ist das halt abzusehen, dass das eben leider nicht in naher Zukunft der Fall sein wird, weil es einfach diese Technik nicht hergibt. Mhm. Anders sieht es dann beispielsweise bei Ethereum bzw. bei der entsprechenden Kryptowährungen aus, die halt darauf aufbauen, genau. Mhm. Die wollen ja mittlerweile, das haben sie ja schon angekündigt, auch noch 2021 eben dieses Proof of Work abschalten und auf einen neuen Mechanismus umbauen. Und da gibt es halt wirklich sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Also es gibt Beispiel auch Proof of Stake. Das heißt quasi, also wie bei einem Stakeholder, die den meisten Einfluss haben, entscheiden dann letztlich. Mhm. Was natürlich auch so ein bisschen dieser Dezentralisierung entgegenspricht. Ja. Und dann gibt es, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch etwas gehypt wurde, ich weiß nicht, ob du schon vom Shia-Samen bzw. Shia-Coin gehört hast.
Nee, habe ich nicht gehört. Aber der Jakob, bevor wir uns jetzt hier zu sehr verzetteln, lass uns da bitte noch mal kurz zurückgehen zu dem, was du gesagt hast, dass die Technologie aufgrund ihres hohen Energiebedarfs eventuell auch nicht die zukunftsträchtigste Technologie sein könnte und dass es andere, wir können dann da gerne auch noch mal drauf eingehen. Natürlich wissen wir beide auch nicht, was das für einen Einfluss auf den Bitcoin haben wird. Aber jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass wir eine in Anführungszeichen umweltfreundlichere Technologie oder Geschichte dort in den Markt bringen können, könnte es vielleicht passieren, dass der Bitcoin als erste Kryptowährung von Bedeutung eine Pionierrolle hat, aber aufgrund seiner oder wie er aufgestellt ist, vielleicht auch irgendwann ausgedient hat.
Ja, also das kann durchaus möglich sein. Eben, wie du schon gesagt hattest, aufgrund dessen, dass er halt so extrem umweltschädlich ist, muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Aber es gibt, wie gesagt, auch andere Möglichkeiten. Also quasi, wie ich schon am Anfang gesagt hat, Bitcoin basiert ja auf der Blockchain-Technologie. Mhm. Und letztlich ist der Blockchain egal, worauf ihr Konsensmechanismus basiert. Da gibt es halt wirklich sehr, sehr unterschiedliche Anwendungen. Und bei Bitcoin ist es halt eben nicht möglich, diesen Mechanismus zu wechseln. Bei Ether ist es eben der Fall, dass es sehr gut wechselbar ist, beziehungsweise dass die Entwickler diesen Mechanismus ändern können. Entsprechend gehe ich auch davon aus, dass diese Technologie Blockchain nicht so schnell verschwinden wird. Und ich glaube auch nicht, dass sie überhaupt jemals verschwinden wird, weil es halt wirklich sehr viele Anwendungen gibt. Auch neben diesen Kryptowährungen. Also ich habe es vorhin schon an dem Beispiel Buchführung kurz erklärt. Letztlich kann man genau das auch in der realen Wirtschaft umsetzen. Zum Beispiel für Compliance-Vorgänge im Unternehmen, dass diese halt wirklich fälschungssicher abgespeichert werden können.
Jetzt hattest du vorhin, jetzt weiß ich nicht so richtig, ob ich das richtig verstanden habe, du hattest eben bei Ethereum gesagt, dass die Entscheidung dann nicht mehr so extrem dezentral ist, oder habe ich das falsch verstanden, dass eher die Stakeholder, also die dort die größeren Anteile halten, dass die dann die Entscheidung treffen, aber würde da so eine Währung nicht eine ihrer absoluten Säulen, nämlich dieses komplett dezentralisierte System, aufgeben oder spielt das für die Sicherheit keine Rolle?
Es spielt tatsächlich schon eine Rolle, aber also nur noch, das, also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Also Ethereum basiert im Moment halt noch auf diesem Proof of Work. Allerdings wollen sie halt eben darauf auf ein neues Verfahren ändern. Und zwar wollen sie halt dann eben auf diesen Proof of Stake Algorithmus umsetzen. Inwiefern sich das dann wirklich in der Realität auswirkt, ob dann wirklich eine Verschiebung von dezentral auf zentral stattfinden wird, wird sich noch zeigen. Natürlich wird es entsprechende Mechanismen geben, um das zu verhindern, weil eben dieses Problem bereits bekannt ist. Allerdings möchte ich auch noch betonen, dass halt gerade bei Proof of Work hat man in den letzten Jahren, seitdem der Bitcoin eben diesen Hype hat, auch gesehen, dass das Mining allgemein wesentlich zentralisierter gemacht wurde, als man sich das vielleicht am Anfang vorgestellt hat. Das ist ein einfaches Wirtschaftlichkeitsprinzip. Wenn ich jetzt mit meinem einfachen Rechner mehrere Jahre minen müsste, um einen Bitcoin zu erhalten und dementsprechend einen geldlichen Gegenwert zu erhalten, lohnt sich das für mich ja logischerweise nicht. Aber es gibt in vielen Ländern, gerade in China oder in gerade Ländern, wo Solarenergie zum Beispiel quasi unendlich verfügbar ist, weil man eben Flächen zubauen kann, hat sich gezeigt, dass es da quasi Mining-Farmen gab, die voll von Grafikkarten waren, um eben um alles Mögliche, was beim Minen wichtig ist, zu optimieren. Also da geht es wirklich um die Kühlung, um bessere Hardware, um dementsprechend auch auf die hohe Stromversorgung, die dann nötig ist. Und dementsprechend gab es ja bereits selbst bei diesem Proof-of-Work-Algorithmus beziehungsweise der Mechanismus, gab es eben auch schon diese Zentralisierung. Und das ist halt auch so ein kleines Problem. Letztlich hat man trotzdem gemerkt, dass es natürlich nicht diesen Einfluss hat, wie eine Zentralisierung im Bankenwesen, die natürlich logischerweise wesentlich höher ist.
Ja.
Allerdings muss man das auch immer so im Hinterkopf behalten, dass es eben doch möglich ist, das zu zentralisieren und sich auch in der Realität gezeigt hat. Natürlich zu einem geringeren Verhältnis als bei anderen überweisungsbasierten Systemen, wie jetzt zum Beispiel im Bankenwesen.
Mhm. Also auch hier, wir wollen ja um Gottes Willen ja nicht anfangen und wollen den Bitcoin totreden, aber die Technologie ist auf jeden Fall, korrigier mich bitte, Jakob, also es wird in absehbarer Zeit Technologien geben, die auf den Bitcoin nicht anwendbar sein werden. Und damit könnte er eventuell links oder rechts überholt werden, wenn ich das jetzt mal ganz einfach unterbreche. Oder sehe ich das jetzt zu einfach?
Also jetzt aus IT-Sicht gesehen würde ich sagen, prinzipiell ja, es wird Techniken geben, die wesentlich besser und effizienter arbeiten als Bitcoin.
Mhm.
Aus Finanzsicht würde ich jetzt eher sagen, es hat sich halt gezeigt, dass der Bitcoin bis jetzt sich immer wieder aus seinen Tiefen erholt hat und noch stärker angestiegen ist.
Mhm.
Weswegen ich mir da jetzt den Blick in die Glaskugel gar nicht erlauben würde.
Nee, das ist ja richtig. Aber uns geht es ja darum, wirklich mal dieses Thema nicht aus reiner Anlagesicht zu beleuchten. Das haben wir ja schon hinlänglich versucht, sondern einfach mal aus technologischer Sicht drauf zu schauen, was möglich ist, was möglich sein könnte, wo da eventuell auch die Fußangeln für zukünftige Kryptowährungen, wo auch die Probleme, die ja alleine durch die Regierungen von Staatengemeinschaften, von einzelnen Ländern, die ja mit diesen Kryptowährungen auch ein Stück weit ihre Hoheit über die Währungen aufgeben, sind ja auch noch Gegenspieler gegen die Bitcoin und Ether und was es alles für Währungen gibt. Ne? Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Aber das haben wir ja alles schon besprochen.
Genau.
Du hattest vorhin noch irgendwas gesagt, wo ich dich dann abgebrochen hatte. Da war was mit Chia. Da war ich etwas kurzzeitig verwirrt. Was war das mit dem Chiasamen? Oder?
Ja, Chiasamen sind ja, denke ich mal, bekannt.
Superfood.
Superfood, supergrün.
Genau.
Entsprechend gibt es da natürlich auch eine passende Kryptowährung dazu, die ebenfalls Chia heißt. Und der Konsensmechanismus bei dieser Kryptowährung basiert nämlich auf dem sogenannten Proofs of Time and Space. Ist wieder ein ganz anderer Mechanismus. Kurz gesagt, der große Unterschied ist, dass man beim Bitcoin natürlich eine enorme Rechenpower benötigt, also sehr gute Rechner, sehr gute PCs. Mhm. Beim Chia-Coin ist es tatsächlich so, man benötigt sehr, sehr viel Speicherplatz. Mhm. Speicherplatz im Sinne von Festplatte, SSD-Speicher, alles Mögliche, wo man Daten ablegen kann. Und das ist auch wiederum so ein kleines Problem im Moment in der Technikwelt, weil durch genau diese Kryptowährung Speicher sehr, sehr rar werden und ebenso wie Grafikkarten beim Bitcoin-Hype zu sehr, sehr hohen Preisen mittlerweile verkauft werden, leider.
Verrückt.
Weil eben dieser Mechanismus darauf basiert, dass man möglichst viele davon hat. Und solange der Chia-Coin sich immer noch wirtschaftlich so sehr lohnt zu schürfen, werden auch dementsprechend die Festplatten bzw. SSD-Speicher gekauft. Aber zum Glück noch nicht so extrem krass, wie es bei Bitcoin war. Also das ist nämlich auch so ein Punkt, dass die IT-Szene, sage ich jetzt mal, beziehungsweise vor allem die Gamer-Szene, die natürlich entsprechende Hardware benötigt, um Spiele zu spielen, um die aktuellen Titel zu spielen, die regen sich gerne über eben diese Kryptowährungsszene auf, weil da natürlich das Geld so viel, also entsprechend vorhanden ist, dass alles Mögliche abgekauft wird und dementsprechend die Preise für den Endkonsumer extrem steigen.
Es ist schon verrückt, ne? Wie in unserer hochtechnologisierten Welt so die unterschiedlichen Branchen und Zweige ineinander greifen. Ne? Das ist ergreifend. Ja. Jakob, vielleicht mal für mich, wie gesagt, der ja von der technischen Seite her relativ wenig Verständnis hat. Aber wenn wir jetzt mal so auf diese aktuellen Kryptowährungen gucken, könnte man das eventuell damit vergleichen, obwohl es ein ganz anderes Thema ist. Vor vielen, vielen Jahren sind irgendwann Suchmaschinen aufgekommen. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob Google die erste Suchmaschine war, aber es gab ja zig Suchmaschinen und im Endeffekt hat sich eine durchgesetzt. Könnte das bei Kryptowährungen ähnlich sein, dass sich dann irgendwann irgendwo mal das beste oder das effizienteste System durchsetzt oder ist das ein Vergleich, der völlig aus der Luft gegriffen ist?
Ja, also letztlich hast du natürlich recht, also wie auf dem freien Markt ist in der Technik, in der IT-Welt ähnliche Regeln vorhanden und dementsprechend wird sich natürlich genau diese Technologie durchsetzen, die den meisten Zuspruch findet. Mhm. Allerdings muss ich dich natürlich trotzdem korrigieren. Neben Google gibt es selbstverständlich auch andere Suchmaschinen und ich kann an dieser Stelle nur wärmstens DuckDuckGo oder ähnliche Suchmaschinen empfehlen, die Privatsphäre wesentlich besser schützen. Aber natürlich, das ist ein anderes Thema.
Jakob, das ist hochinteressant. Jetzt sind wir ja aber, und das müssten wir irgendwann auch vielleicht mal besprechen. Aber jetzt sind wir ja wirklich gerade bei so einem Thema, wo ich sage, und jetzt vergleiche ich aber mal gerade Google mit Bitcoin wieder, weil du hast mir da eigentlich den Ball relativ gut zugespielt. Natürlich gibt es viele andere Suchmaschinen und es gibt ja auch etliche andere und mit dem Ether und relativ bekannt ist ja dann noch der Dogecoin, was ich jetzt von uns gehört habe. Und so. Also es gibt ja da einige, aber Bitcoin ist schon die Leitwährung und so würde ich ja eigentlich bei Suchmaschinen von Sicherheit und solchen Dingen abgesehen, ist aber, jeder kennt Google, aber die Suchmaschine, die du mir gerade genannt hast, in meiner Generation, also für uns ist die Welt eine Google, ob das gut ist oder nicht, also um Gottes Willen, das will ich gar nicht diskutieren, da glaube ich dir alles, was du mir erzählst.
Ja, also natürlich wird es dementsprechend immer Nischenprodukte geben, die natürlich für Leute, die sich entsprechend auskennen oder sich halt mehr informieren oder die halt eben auf Privatsphäre und bessere Funktionalitäten achten, immer noch geben. Aber ja, das stimmt. Letztlich könnte sich Bitcoin auch auf die Dauer durchsetzen, weil es eben im Moment bereits diese marktbeherrschende Macht, sage ich jetzt mal, besitzt. Mhm. Was natürlich ein guter Punkt ist, das weiß ich noch gar nicht, ob du das so auf dem Schirm hattest, aber Bitcoin ist ja im Vergleich, wenn man es jetzt wirklich als Währung betrachtet, ist im Vergleich zu einer anderen, also zu normalen Währungen, wie wir sie aus dem Bankgeschäft kennen, hat den großen Unterschied, dass es eine deflationäre Währung ist, weil es nämlich auf die Dauer betrachtet immer weniger Bitcoins geben wird.
Ja, es ist ja begrenzt, ne? Auf diese, wie viel, 21
Millionen? 21 Millionen ungefähr, genau. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie wird das Geschäft mit Bitcoin aussehen, wenn eben genau diese Grenze erreicht ist?
Aber da hat mir jetzt vor kurzem jemand gesagt, das würde trotz, dass es schon 19 Millionen oder so geschürft wurden, noch 160 Jahre dauern, ne? Bis das irgendwann eben alle ist.
Das dauert entsprechend, weil eben Mechanismen bestehen, sodass die Belohnung und die Erzeugung von neuen Coins halt geringer wird. Aber ähnliche Probleme haben auch andere Kryptowährungen. Aber da ist es natürlich wirklich die Frage, wie wird sich das auswirken? Oder spielt das überhaupt eine Rolle? Also da möchte ich jetzt natürlich auch nicht so sehr in die Zukunft greifen, weil ich das natürlich selbst nicht so genau weiß, weil es entsprechend auch dort extrem schnelle Veränderungen gibt, sodass sich das auch sehr, sehr schnell ändern kann.
Ja. Ja, wie gesagt, es wird definitiv ein spannendes Thema bleiben. Es wird spannend, schon mal abgesehen von der politischen Seite, wie auf den Bitcoin von politischer Seite eingewirkt wird, also sprich Ökologie, sprich die einzelnen Länder oder Währungsverbände, wie die damit umgehen. Und wie gesagt, ein interessanter Aspekt dazu aus meiner Sicht wird eben auch die Technologie sein, ob die sich durchsetzen kann, ob die sich behaupten kann oder irgendwann abgelöst wird und diese begrenzte Zahl, ob das irgendwo eine Rolle spielen wird. Ne? Weil im Endeffekt, ja. Jakobs, wenn der Wert des Bitcoins immer größer wird, ist es ja eigentlich relativ egal, ob es 21 Millionen oder 10 gibt davon. Er wird dann halt geteilt. Ne?
Das stimmt, das ist halt eine große Frage. Zumal man muss natürlich auch nochmal dazu sagen, auch wenn die Stückzahl auf maximal 21 Millionen begrenzt ist, wird niemals diese Zahl erreicht werden, weil bereits jetzt schon Bitcoin-Wallets quasi wie verloren sind. Also da haben die Besitzer die Schlüssel verloren zu diesen Wallets und die werden niemals wieder an das Geld herankommen, außer ihnen fällt das Passwort wieder ein. Aber das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, was dann auch wiederum große Nachteile mit sich bringen kann.
Ja gut, aber Jakob, das sind ja so die Dinge, die haben die in der Anfangsphase und da gibt es ja die verschiedensten Geschichten, ne? Dass einer 10.000 Bitcoin geboten hat, wenn ihm jemand eine Pizza bestellt. Da hatte ja die erste Wertstellung von Bitcoin noch irgendwo bei 8 Cent, glaube ich. Also da reden wir ja über ganz andere Größen. Aber ich glaube, heutzutage, wenn jemand in Bitcoin investiert, wird er seine Wallet schon so absichern, dass er das Passwort nicht vergisst. Ich denke, das wird heute niemand mehr passieren, oder?
Also ich habe es tatsächlich jetzt auch noch mal gelesen vor ein paar Monaten, dass es halt noch mal einem ITler passiert ist,
ach so,
dass halt alle seine Backups verloren hat. Das war zwar auch nicht ein sehr großer Wert, aber ich meine, mittlerweile reicht es ja schon, wenn man nur ein Bitcoin verliert, dass man sich halt wirklich sehr, sehr ärgert.
Definitiv, zumindest bei den aktuellen Kursen, ne? Jakob, ja. Gäbe es noch irgendeinen Ausblick? Hättest du noch irgendwas, wo du sagen könntest, das könnte noch die Zukunft sein, wenn wir uns einmal drüber unterhalten? Oder haben wir das Thema jetzt erschöpfend besprochen?
Also prinzipiell kann man dieses Thema, glaube ich, niemals so durchsprechen, dass man alles wirklich beleuchtet hat. Da gibt es mittlerweile auch neben dem Bitcoin oder Kryptowährungen im Allgemeinen sehr, sehr viele weitere Möglichkeiten, gerade jetzt im Moment durch die Corona-Krise womöglich befördert, kommen auch sogenannte NFTs mehr zum Vorschein. Das sind quasi nicht austauschbare Tokens und kann man letztlich mit einem digitalen Van Gogh vergleichen.
So,
man kann
Jakob, jetzt Time Out und jetzt bitte digitale Token und bitte mal in einem Text, kriegst du das in irgendeinem Text, wo ich es verstehen würde, was du mir jetzt gerade sagen wolltest mit den NFTs, weil das fand ich spannend, aber ich habe es schon nach dem ersten Satz eigentlich nicht verstanden.
Letztlich ist ein Token, gibt es viele Definitionen, also ich habe auch in Vorbereitung für dieses Gespräch mal kurz gegoogelt, beziehungsweise DuckDuckGo verwendet und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das jetzt erläutern kann und es kommt auch immer darauf an, in welchem Zusammenhang man das erklärt. Letztlich ist Token einfach nur eine Zeichenkette von unterschiedlichen Buchstaben und Zahlen. Nur was die halt aussagt, ist was Unterschiedliches. Also zum Beispiel bei diesen NFTs ist das halt wirklich, es könnte ein Bild sein, es könnte ein Musikstück sein, es könnte aber auch irgendein Text sein.
Mhm.
Und der ist quasi so, es wird so gehandhabt, dass die Besitzverhältnisse dementsprechend über die Blockchain bzw. über Bitcoin entsprechend festgelegt werden kann. Also ich kann sagen, ich besitze jetzt diesen NFT, also diesen Token. Theoretisch kann jeder diesen Token kopieren. Dann, also das kann man vergleichen, wie wenn jemand einen Van Gogh kopiert. Mhm. Aber dann hat man natürlich nur eine Kopie und nicht das Original. Und so kann man sich gerade diese NFTs, die jetzt aufkommen, auch vorstellen. Als Beispiel möchte ich sagen, dass ein Musiker bzw. ein DJ aufgrund der Corona-Krise darauf aufmerksam geworden ist und dementsprechend auch seine Werke als NFT verkauft hat tatsächlich.
Mhm.
Letztlich sind das natürlich Musikstücke, die jeder auf YouTube oder anderen Seiten auch einfach so runterladen kann. Der Hype bei diesem NFT bezieht sich natürlich da aber auch darum, dass eine Person, die das gekauft hat, entsprechend natürlich sagen kann, ich besitze diesen digitalen Token und man kann es nicht so einfach kopieren, weil eben diese Besitzverhältnisse klar definiert sind an einen entsprechenden Schlüssel beziehungsweise je nachdem, was da für ein System dahinter steckt. Und ich muss halt auch zugeben, ich verstehe diesen Hype auch nicht so wirklich, aber ich würde mir natürlich auch niemals einen schweineteuren Van Gogh ins Zimmer hängen, als lieber eine Kopie, die wesentlich günstiger zu erwerben ist.
Hm.
Deswegen kann man auch ziemlich gute die Parallelen ziehen, dass halt jeder für sich selbst dann entscheiden muss, lohnt es sich, das zu haben oder ist es eigentlich nur so eine Spielerei, ein kleines Gimmick?
Hm. Könnte das eventuell, jetzt mal abgesehen als Geldanlage, fällt mir da vielleicht ein, aber vielleicht auch nur, weil du den Van Gogh eingeworfen hast, könnte das zum Beispiel eine Geschichte für Urheberrechte sein, in der Musik zum Beispiel, dass man das da anwenden kann, oder bin ich da jetzt völlig falsch abgebogen?
Ja, also das kann natürlich genau auch dafür verwendet werden, dass halt dementsprechend die Besitzverhältnisse eindeutig geklärt werden. Also das ist durch die Bitcoin-Technologie sehr, sehr einfach möglich, weil es eben fester Bestandteil des Vorgehens beziehungsweise eben genau dieser Technologie ist, dass man diese Besitzverhältnisse beziehungsweise übertragen auf die Urheberrechte genauestens halt dokumentieren kann. Also genau, das ist entsprechend möglich, ja.
Jakob, das war wahnsinnig interessant, mit dir darüber zu reden. Ich habe, sage ich mal, ungefähr 50% verstanden. Den Rest lasse ich mir von dir bei Gelegenheit nochmal erklären. Aber worum es uns eigentlich darauf ankam, worum wir eigentlich so über diesen Bitcoin auch von dieser Seite mal reden wollen, diese Technologien, die dahinter stehen, die vielleicht irgendwann auch sich selber überholen oder auch nicht, ob der Bitcoin von der technologischen Seite her das ewige Leben haben wird oder auch nicht, ob die Ökologie ihn in die Knie zwingt. Einfach um das Thema Bitcoin mal oder überhaupt Kryptowährungen von allen Seiten zu beleuchten. Und deshalb fand ich, war das eine wahnsinnig interessante Geschichte, Jakob. Ganz, ganz lieben Dank, dass du mir versucht hast, hier etwas Licht in mein Dunkel zu bringen. Und ja, ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dahin eine gute Zeit.
Danke, gerne. Gerne können wir das machen, ja. Sehr schön.
Okay, Jakob, tschüss.
Tschüss.
Die in dieser Veröffentlichung getätigten Aussagen beruhen auf der individuellen Meinung und Erfahrung der hier handelnden Personen. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Aussagen zukünftiger Entwicklungen an den Märkten betreffend sind die individuelle Meinung und Einschätzung der handelnden Personen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot oder eine Empfehlung für den Kauf von Wertpapieren oder anderen Geldanlagen. Diese Veröffentlichung ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Angaben und Zahlen zu Weiterentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Maßstab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.